Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, hört man, ich nehme an, dass ihr richtig Freude hättet, jetzt ein wunderbares Loblied zu singen. Das steht leider nicht in dem grünen Buch, obwohl es ein sehr bekanntes Lied ist. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen. Aber an der Folie werden wir es sehen.
Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir uns auch gefallen. Deine Gnade, Güte, mach du ohne Rede, ob wir schon dich oft verließen. Lass die Hymne klingen. Ohne Mächtig deine Schöpfer sagen, wer als aller Menschen großes Licht der Sonne schickt in meine solchen Herren. O meine Seele, singe fröhlich, singe deine
Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso wie mir. In diesen Tagen hält man oft die Luft an und weiß gar nicht, wie es so weitergehen soll. Da ist es eigentlich das Beste, den Blick nicht auf die Berge, wo irgendwelche Götzenaltäre vielleicht stehen, den Blick zu unserem Herrn zu wenden, denn er hat die Kontrolle nicht verloren. Und ich freue mich so über Psalm 121, wo dieser Satz kommt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Also der Psalm 121, den kann man vielleicht auch singen, das sind die Noten, ein bisschen herausfordernd für Sie vielleicht, aber wir probieren es mal. Ich singe vor, ich erhebe meine Augen zu den Bergen,
wo finde ich Hilfe? Hilfe, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Hüter Israels. Probieren wir zusammen. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Wo finde ich Hilfe? Hilfe, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Hüter Israels.
Dafür, dass wir es, glaube ich, zum ersten Mal singen, machen Sie das richtig toll. Sollen wir es nochmal den Refrain?
Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, wo finde ich Hilfe? Hilfe, meine Hilfe kommt vom Herrn, Himmel und Erde gemacht hat, dem Hüter Israels. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Die erste Strophe nochmal.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Wo finde ich Hilfe? Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Hüter Israels. Er behütet dich, er ist dein Schatten, dass dich die Sonne nicht steche und dass der Mond dir nicht deine Ruhe raubt. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Wo finde ich Hilfe? Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Hüter Israels. Er behüte dich vor allem Übel, schütze auch deine Seele, deinen Ausgang und Eingang bis in Ewigkeit. Ich erhebe meine Augen Bergen, wo finde ich Hilfe? Hilfe, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel Erde gemacht hat, dem Hüter Israels. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
So erfrischend, wenn wir über die öffentlichen Medien mal hören: Danke, Jesus. Von einer Olympiasiegerin: Danke, Jesus, kann ich nur sagen. Und danke meinem Team. Und das sagen wir heute auch an diesem 11. August. Hören nicht nur die Spiele auf, sondern es ist auch der Abschluss einer wunderbaren Studienwoche zum Römerbrief. Wir haben etwas davon erlebt, was es heißt, durch den Trost der Schrift Hoffnung gewinnen. Das steht am Ende vom Römerbrief. Und es ging die ganze Woche um den Römerbrief und wir können nur sagen, danke Jesus, danke dem ganzen Team, danke allen Gebeten, danke für die Musik, danke auch für heute und danke für die Freizeiten. Es waren die Wochen auch eine Jungsfreizeit in den Bergen, ein Zeltlager, eine Kinderfreizeit, eine Mädchenfreizeit. Unglaublich viel Bewahrung, viel Verkündigung, viel Gemeinschaft, Lob Gottes mitten im Getümmel der Welt. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Und auch heute, danke, thank you for the music, danke, dass Schnitters da sind. Wir freuen uns sehr über die Lieder. Auch die ganze Woche hatten wir Freude an den Liedern. Wir sagen Ihnen auch danke. Diese Woche, überhaupt diese ganzen Dienste sind möglich durch die vielen Gebete, durch die Unterstützung mit Talenten und mit Gaben und Geschenken und Ermutigungen. Danke, danke. Wie gesagt, es hat gut getan, auch über die Medien diese Stimme von der jungen Sportlerin zu hören. Ich konnte nur sagen, danke Jesus. Das sagen wir heute auch. Wir freuen uns, dass Herr Schneck noch nicht abgereist ist am Freitag, sondern heute noch die Bibelstunde hält. Er hat uns mit reingezogen in das Studium vom Römerbrief, sodass wir uns nicht wundern würden, wenn manche Bibelgruppe jetzt den Römerbrief durchnehmen will, weil er hat richtig Appetit gemacht. Auch heute nochmal vielen Dank für alle, für alles Vorbereiten, alles Mitnehmen. Und vor seiner Bibelarbeit heute auch noch die Ankündigung, er wird nächstes Jahr wiederkommen zum Bibelkurs nach Villingen-Schwenningen ins Gästehaus Tannenhöhe zum Buch der Offenbarung in der ersten Septemberwoche. Und jetzt noch ein Lied vor der Bibelarbeit.
Nochmal ein Lied zum Freuen, ein Lied nach Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Freut euch in dem Herrn, freut euch in dem Herrn, alle Wege, alle Zeit, abermals sage ich, freut euch in den Herrn, freut euch in dem Herrn, gebt die Freude weiter an andere, der Herr ist nah. Wir haben das vor etwa 50 Jahren oder 100 Jahren mal in der Liederhalle bei der Tagung gesungen und gelernt. Schön, dass Sie es noch können. Aber vielleicht für die zwei, die es noch nicht gehört haben, singen wir nochmal den Refrain. Freut euch in dem Herrn, dem Herrn, alle. Abermals sage ich, freut euch in dem Herrn, gebt die Freude weiter an andere, der Herr ist nah. Freude macht sich breit, denn alle Schulden sind bezahlt. Lebe in seinem Licht, das für uns strahlt. Freut euch in dem Herrn. Unser Leben atmet fort. Denn es ist der beste Weg, der uns führt.
Wege alle Zeit. Gib die Freude weiter an andere, der Herr ist da. Freude strömt aus Gottes Quell, auch in unser Leid. Denn trotz Angst und Traurigkeit sind wir befreit. Freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn, alle Wege, alle Zeit, aber was sage ich, freut euch. Freut euch in dem Herrn, gebt die Freude weiter an andere, der
begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer letzten Arbeitseinheit. Die Betonung auf Arbeit ist ja auch Bibelstunde zum Römerbrief, den wir da durchgeackert haben in dieser Woche. Das Thema heute wird sein von der Freiheit eines Christenmenschen und es wird gehen um Texte im Brief an die Römer von Paulus in Kapitel 14 und 15, und ehe wir da einsteigen, möchte ich mit uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für eine weitere Gelegenheit, in deinem Wort zu graben, zu forschen, zu fragen und aus diesem Wort vor allem zu entdecken, wie sehr du Gemeinschaft liebst und wie sehr du Gemeinschaft schützt, auch unter Brüdern und Schwestern. Und wie sehr es dir am Herzen liegt, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen in Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, dass wir lernen dürfen, mit dir rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Und so bitte ich dich jetzt in dieser Zeit um Segen beim Reden und beim Hören. Amen. Es gibt eine ganze Reihe von Texten im Neuen Testament, die sich mit der Frage, um die es da im Römerbrief in den Kapitel 14 und 15 geht, ich zähle sie nicht alle auf, im Manuskript, das da verfügbar ist, da kann man das schön nachlesen, aber es war schon immer wieder ein großes Thema, wie geht man in bestimmten Streitfragen, Randfragen überhaupt um. Nun, in Kapitel 13 hat Paulus mit einer Warnung geendet, Versuchungen aus unserem Innern, aus unserem Fleisch nicht nachzugeben. Im nächsten Abschnitt jetzt geht es um eine Anfechtung, die die Gemeinschaft der Christen betrifft. Spaltung, Auseinandersetzung, Streit, das ist alles geeignet, den Leib Christi zu lähmen und ihn davon abzuhalten, die Aufgabe zu erfüllen, für die er berufen ist. Und der nächste Abschnitt bei Paulus im Römerbrief, dann ab Vers 8 im Kapitel 15, der hat ganz viel zu tun mit Sendung. Das heißt, dass es ist wirklich diese Gefahr, wenn der Leib sich innerlich ständig zerstreitet und bestimmte Fragen und immer in Auseinandersetzungen gefangen ist, dann bleibt die Sendung liegen. Und das möchte Paulus hier natürlich auch mit verhindern. Nun, eine erste Sache, um welches Problem ging es denn in Rom überhaupt? Und ich lese uns ein paar Verse aus dem 14. Kapitel. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält aber alle Tage für gleich, und jeder sei seiner Meinung gewiss. Und wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das heißt, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wir bekommen aus dem Text zunächst einmal nur wenig Information über das eigentliche Problem, das es da in Rom gegeben haben mag. Es zeigt auch, dass der Brief an die Römer ein echter Brief ist, keine systematisch-theologische Abhandlung, schon gar nicht ein Kompendium christlicher Ethik. Die Hörer und die Leser, die sind mit der Sache, um die es geht, bestens vertraut. Darum haben wir keine erschöpfende Darstellung des Problems, sie muss aus bestimmten Bezugnahmen erhoben werden. Da ging es zum Beispiel um eine Frage kultischer Reinheit. Jeder hat aufgrund seiner Herkunft und Geschichte, Kultur und Mentalität bestimmte Überzeugungen. Und diese Überzeugungen bringen dann bestimmte Skrupel hervor. Vor allem die Juden hatten bestimmte Auffassungen über Essen und Trinken, Riten und Tage, starke Tabus, die man nicht von einem Tag auf den anderen ablegte. Und in vielen Fragen der kultischen Reinheit fühlten sich die Judenchristen, von solchen reden wir, immer noch gebunden. Ist aber auch durchaus denkbar, dass zum Beispiel umgekehrt manche oder nicht wenige Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen werden, diese Umkehr so radikal vollzogen hatten, dass sie zum Beispiel auf keinen Fall irgendetwas mit Götzenopfern zu tun haben wollten, auf keinen Fall mit irgendetwas in Berührung kommen wollten, das noch mit Götzendienst überhaupt zu tun hatte. Nun, Speisegesetze waren eine sehr alte, auf die Tora zurückgehende Form, wie sich die Juden von den Heiden unterschieden. Für einen orthodoxen Juden war es fast unmöglich, mit einem Heiden an einem Tisch zu sitzen. Da war man schnell bei der Sache, dass man gesagt hat, das ist unrein. Es ging aber auch nicht nur um rein oder unrein. Es ging auch darum, dass damals viel Fleisch, das auf dem Markt oft sehr billig erworben werden konnte, sogenanntes Götzenopferfleisch war. Das war Fleisch, das war im Rahmen von Götzenopfern konsekriert worden. Und zwar nicht nur unrein, weil es zum Beispiel Fleischfleisch war oder um andere unreine Tiere handelte, sondern es war regelrecht entweiht. Beim Schweinefleisch wiederum, im Besonderen spielt auch diese traumatisierende Erfahrung aus der Zeit der Makkabäer bzw. des Antiochus Epiphanes IV. Eine Rolle. Der hat damals den Tempel radikal entweiht, indem er zum Beispiel Schweineblut über Torarollen gegossen hat oder dass er dann auch ein Schwein auf dem Brandopferaltar geopfert hat und solche Sachen. Und er hat sich allerhand Ungutes einfallen lassen. Und das ist für die Juden natürlich noch eine verstärkende, traumatisierende Erfahrung, wo sie gesagt haben, es gibt Dinge, das geht gar nicht. Beim Wein war es ähnlich, er war den Göttern geopfert, entsprechend konsekriert und damit geweiht und damit für Christen, so meinten viele, vom Genuss ausgeschlossen. So fassten einige das zumindest auf. Kann aber auch sein, dass es unter Juden und Heiden Vegetarier gegeben hat. Das konnte dann auf die Einflüsse einzelner Kulte zurückgehen, Essener, Pythagoreer, Orphiker. Das heißt, nach den Auffassungen dieser Kulte waren in den Tieren gefallene Gottheiten verkörpert und durch Verzehr zerstörte man die oder man kriegte sie in die eigene Seele. Also eine ganze Reihe von Hemmnissen, Tabus, Dingen, wo man sagt, ja, das geht jetzt überhaupt nicht, Finger weg davon und das ist ganz, ganz schlimm. Das Thema Tage kommt auch im Römer 14, Vers 5 zur Sprache. Da dürften mehr die Judenchristen im Blick gewesen sein. Da gab es strenge Beobachtung des Sabbats und viele andere Feiertage, die wollte man nicht einfach aufgeben. Und in den Gemeinden finden sich dann halt immer Menschen, die in diesen Dingen mehr oder minder skrupulös waren, mehr oder minder liberal. Und zwischen diesen Fraktionen konnten dann ganz leicht Spannungen auftreten. Es ging in der Frage auch noch um eine soziale Problematik. Ich habe schon gesagt, dieses Götzenopferfleisch, das kam als verbilligtes Fleisch oder überhaupt gratis auf den Markt, nicht bei diesen Kulten und Festen, da wurde viel zu viel Fleisch geweiht und konsekriert, das wurde den Göttern dargebracht und das wurde aber längst nicht alles gegessen und dann kam es auf den Markt, entweder spottbillig oder wurde überhaupt verschenkt. Und das war jetzt natürlich für die ärmeren Gemeindeglieder überhaupt die einzige Möglichkeit, einen Braten in die Pfanne zu kriegen, ne? Die ärmeren Gemeindeglieder waren in den meisten Fällen wiederum Heidenchristen, Sklaven oder einfaches Volk, Plebs. Die Judenchristen gehörten meist zu den etwas wohlhabenderen Schichten, die sich ohne weiteres auch das normale, koschere, gute Fleisch leisten konnten. So, das ist so ein bisschen die Problematik, die da vorliegt. Ein zweites: Es geht in diesen Fragen um einen Dauerbrenner, nämlich um die Fragen nach praktischer Frömmigkeit. Und das reicht dann schon bei uns in unsere Lebenswelt herein. Christen sind sehr verschieden im Blick auf ihre persönliche Lebensgeschichte und in ihren individuellen Prägungen. Sind auch unterschiedlich im Blick auf Kultur, Tradition, Mentalität. Und diese Herkunft wiederum führt zu bestimmten Überzeugungen, da hat jeder dann seine Tabus, seine, wie das neu heißt, No-Gos. Dinge, die ihn massiv stören und beleidigen und Dinge, die für ihn selbstverständlich sind. Und der Kasus Knaxus fängt jetzt hier an, wenn meine Lebensgeschichte, meine Prägung, meine Frömmigkeit zum Gesetz für andere gemacht wird. Oder meine Ängste werden zum Gesetz für andere. Mein Charakter, mein Temperament, meine Mentalität, meine Persönlichkeitsstruktur wird zum Gesetz für andere. So, und wenn sich das jetzt dann noch paart mit einem Schuss Machttrieb oder Wille zur Macht, dann kann man sich vorstellen, wie schnell die Dinge da aus dem Ruder laufen können. Und wie gesagt, Folgen sind dann oft ganz traurig, Spaltungen aus Gesetzlichkeit bis hin zu solchen Fragen, welche Gaben des Heiligen Geistes denn man nur im ersten Jahrhundert haben konnte oder dargegeben waren und die dann ausgestorben sind und so weiter. Wie steht es also um diese Freiheit eines Christenmenschen? Wie leben Christen mit verschiedenen Hintergründen, Geschichten und Prägungen und Überzeugungen in einer Gemeinde zusammen? Und was daran an Überzeugungen, Prägungen ist zwangsläufig problematisch? Wo gibt es Freiheit? Wo gibt es verbindliche Ordnungen? Also wie geht man in diesen Dingen miteinander um? Soll jeder seine Freiheit leben, auch wenn es den Bruder in seinem Empfinden verletzt? Oder muss man ständig dann auf das Gewissen des schwächeren Bruders Rücksicht nehmen? Wie gesagt, das Problem haben wir dort, wo Christen einer Prägung ihre Lebensführung für andere verbindlich machen wollen. Ja, und die andere Fraktion macht dann das Gleiche, ne? Und die Frage, muss man die Dinge ausschießen, dass man versucht, die andere Seite zur eigenen Auffassung zu bekehren? Oder muss man sich trennen, auseinandergehen, sich in immer kleinere Grüppchen aufspalten, wo man leicht einer Meinung sein kann? Und bei unserem eingefleischten Individualismus und Subjektivismus kann ich euch jetzt schon sagen, es wird nicht lange dauern, bis jeder Sternen einsam allein in seiner Ecke da sitzt. Und bevor ich das kläre, welche Linien Paulus in diesem Abschnitt vorgibt, kurzer Blick zumindest auf Anwendung, die dieser Abschnitt heute finden könnte. Denn wir haben ja zahllose Gruppen, Kirchen, Denominationen, angeblich irgendwer hat es einmal ausgerechnet, weltweit 30.000, ich weiß nicht, wie die gezählt haben, ist okay. Und die Gefahr besteht natürlich, dass der eine wegen bestimmter Überzeugungen und Praktiken den Glauben abgesprochen bekommt und dann streitet man ständig rum. Kein schönes Zeugnis für die Welt. Also was wären drittens solche Anwendungen? Geht es immer um die Frage, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht? Die Frage betrifft, und ich führe das nicht aus, keine Angst, sonst sitzen wir morgen noch da. Übrigens in Klammern auch die Sachen mit Binden und Lösen spielen da rein, nicht? Was kann gelöst werden, was muss gebunden bleiben? Umgang mit Musik. Nicht, hört ihr sofort auf, da herumzustreiten? Fernsehen. Ist das Fernsehen vom Teufel? Ich weiß von österreichischen Gemeinden, übrigens sehr eng, aber auch sehr fruchtbar. Also nicht einfach nur verklausuliert, aber mit ganz strikten Überzeugungen. Und da hat der Gemeindeleiter gesagt, also wenn du nicht, da ist Fernsehen tabu, und wenn du nicht sicher bist, ob du Fernsehen sollst, dann nimm dein Fernsehgerät und geh damit in den ersten Stock deines Hauses, tritt auf den Balkon und befiehl ihn dem Herrn an. Ist es Internet vom Teufel, ne? www, dann würden manche sogar vom hebräischen Alphabet her sagen, dann nicht. Also entweder weltweiter Wahnsinn, könnt ihr euch aussuchen, was ihr nehmt, oder das Waff ist der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet, dann wäre das 666. Es tut mir leid, so ganz komme ich nicht mit, denn ich habe heute eine ganze Menge im Netz an guten Dingen recherchiert. So. Aber ja, muss euch nicht meine Überzeugungen einreden. Welche Bücher darf man lesen? Harry Potter, Stephen King, Die Hütte oder alles mögliche andere, was rumkrebst. Wie steht es mit Rauchen und mit Alkohol? Tja, in Norddeutschland, da dürfen fromme Leute rauchen, aber kein Alkohol trinken. In Süddeutschland, da ist es genau umgekehrt, da dürfen fromme Leute ihr Weinchen trinken da und rauchen ist tabu, also ihr am besten, ihr zieht irgendwo in die Mitte. Dann dürfte alles oder nichts. Darf ein Christ tanzen? Wir haben anfangs, als die Computer kamen, auch bei uns im Haus, am Schloss, also unseren Argwohn gehabt. Dieses Ding, ist das womöglich vom Feind? Inzwischen haben wir ein paar Computer rumstehen und die werden auch benutzt. Christen sind sehr oft ängstlich bei neuen Erfindungen. Die von gestern verwenden sie eh schon. Aber bei den neuen, dann wird es spannend. Es gibt so das berühmte Bild vom breiten und schmalen Weg, kennt ihr, ja? Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass hinten auf dem breiten Weg, der geradewegs in die Hölle führt, eine Dampfeisenbahn fährt. War mal Teufelszeug. Wie steht es mit Lotto, wie steht es mit Kartenspielen? Darf ein Christ homöopathische Mittel verwenden oder bependelte Lebensmittel? Muss ein Christ sich fürchten, okkult belastet zu werden, wenn eine biologisch dynamisierte Karotte ist? Vor allem, wenn er es nicht einmal weiß, mein einfacher Satz an der Stelle ist ganz schlicht und ergreifend, egal was der für ein Hokuspokus gemacht hat, der Geist klebt nicht am Stoff. Darf sich ein Christ mit Philosophie oder Psychologie beschäftigen? Dann kann das in Lehrfragen natürlich reingehen, was denken wir über das tausendjährige Reich, keine Angst, wir fangen hier nicht an. Überhaupt Auslegungsfragen zur Offenbarung. Verständnis von Taufe und Abendmahl, Charismen, Gemeindestruktur, über alles kann man sich in die Wolle geraten. Formen und Gestaltungen gottesdienstlichen Lebens, Stilfragen in der Evangelisation. Wie vollzieht sich eine richtige Entscheidung für Christus? Darf das still passieren? Darf man nach vorne gehen? Ist es ein Prozess, eine Entwicklung? Darf ein Christ in der Politik aktiv mitmachen? Oder muss er gar politisch aktiv sein? Wie grün darf ein Christ, muss ein Christ sein? Greift ein Christ zur Waffe? Wehrdienst, Zivildienst? Alles mögliche. Christliche Kinder auf Waldorfschulen oder doch Bekenntnisschulen? Darf ein Christ oben ohne baden? Also, Vorsicht, es gibt bei Leute, denen bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Oder wie viele Textilien müssen in einem christlichen Badeanzug verarbeitet sein? Haartracht, Rocklinen. Darf man sich tätowieren lassen? Darf man mit Jeans zum Gottesdienst erscheinen? Das war schon einmal ein Thema, ne? Inzwischen. Okay. So, das sind Anwendungen und sie sind Legion und es gibt noch mehr. Also wir sehen aber, das sind alles Dinge, da kann man sich schon einigermaßen in die Wolle kriegen. Nun, das nächste, das vierte, grundsätzlich in dieser Frage. Zunächst muss man festhalten, Paulus selbst ist sehr frei mit vielen Dingen umgegangen. Er konnte den Heiden ein Heide sein, den Juden ein Jude, gemeint natürlich Heidenchristen, Judenchristen. Und er hat auch nicht die Christen aus den Heiden gezwungen, Juden zu werden und umgekehrt. Und er hat jüdische Riten nicht den Heiden aufgezwungen und die Freiheit der Heiden nicht den Christen aus den Juden zugemutet. Also Paulus selbst war frei in diesen Dingen. Die nächste Sache, die man hier fragen muss, in welchen größeren Zusammenhang gehörten das Thema nun? Und der Zusammenhang wäre Gesetz und Evangelium. Ja? Und das bedeutet eines mit Sicherheit. In diesen Fragen wird nicht mehr das Heil entschieden. Also es geht nicht um Fragen des Heils. Eher schon um Fragen des Wachstums, des Fruchtbringens, der geistlichen Entfaltung, bei mir persönlich und vielleicht auch beim anderen. Drum ein nächstes, also es geht nicht mehr ums Heil oder Unheil, sondern Frucht und Wachstum, das kann schon ein Thema sein. Ein nächstes ist, dass viele der angesprochenen Fragen nur mit solider Sachinformation zu entscheiden sind. Also man muss sich schon damit beschäftigen, wie Musik auf den ganzen Menschen wirkt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich schon etwas darüber sagen, dass bestimmte Form von Musik auch zerstörerisch wirkt. Und wenn ich weiß, wie Fernsehen und Internet auf das Denken wirken, wie es die Wahrnehmung beeinflusst, in welcher Weise überhaupt die Wahrnehmung von Wahrheit man da unfähig wird, dass das immer kürzere Clips und Sachen sind und die Spotthaftigkeit des Denkens gefördert wird und man keinen großen Gedankengang mehr nachvollziehen kann, denn wenn es nicht in 15 Sekunden gesagt ist, dann wird es langweilig. Ja, das sind schon Prägungen, über die man Bescheid wissen sollte. Und ich muss es wissen, dass ein Mann in erster Linie über das Auge angesprochen und gereizt wird und muss dann manchen Mädels sagen, zieht euch was über. Ja, haben wir auch gehabt da in Campingfreizeiten und so. Ne? Und da habe ich gesagt, also wenn du ein Bikini trägst, von dem 6 Stück in eine Streichholzschachtel passen, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen knapp. Den Jungs voller Testosteron fallen nur die Augen aus dem Kopf. Seid barmherzig mit ihnen. Nach Belehrfragen muss man wissen, es kann oft die Persönlichkeit eine Rolle spielen. Auch da wird entschieden eher aus der eigenen Struktur heraus, als wie nur einfach schlicht anhand der Schrift. Dann muss man auch dazu sagen, zu diesen grundlegenden Dingen, bestimmte Inhalte des Evangeliums sind nie Gegenstand der Diskussion. Das ist nie der persönlichen Freiheit überlassen und in unser Ermessen gestellt. Dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dass der Vater, der Sohn und der Geist eine Dreieinheit darstellen, was das Kreuz bedeutet, die Auferstehung, Ausgießung des Heiligen Geistes, das steht auf keinen Fall hier zur Debatte. Auch die 10 Gebote sind nicht ins persönliche Belieben gestellt. Bergpredigt ist und bleibt der verbindliche Lebensstil für Jünger. Und Heidenchristen sind eben nicht frei, im Ehebruch zu leben mit der Begründung, ja, das ist halt so mein Hintergrund. That's our culture, wie wir es im Sudan zum Teil kennenlernen. Und in Dingen, die einem anderen definitiv schaden, ist ebenfalls nicht die Freiheit, sondern das Gebot zuständig. Und Paulus kann auch sagen, das darf man auch hören, nichts ist unrein an sich selber, hat er auch so praktiziert. Regeln jetzt für den Umgang miteinander. Das eine ist sicher, was uns in Christus verbindet, ist immer und unendlich viel mehr als das, was uns von unserer Kultur, Lebensgeschichte, Herkunft her je trennen dürfte. Das heißt, Paulus verwurzelt Ethik im Evangelium und da sind so viele Gemeinsamkeiten und da sagt er, jetzt streitet doch nicht um Randfragen. Beide, die Starken und die Schwachen, hat Gott angenommen, wir haben es gelesen. Für beide, die Starken und die Schwachen, ist Christus Mensch geworden, gestorben, auferstanden und er wohnt auch in beiden. Kapitel 14, Vers 9 wird das gesagt, er ist der Herr über Lebende und Tote. Für beide ist er der Herr, gleicher Vers. Beide müssen Christus Rechenschaft ablegen, aber nur ihm. Beiden haben ihre besondere Berufung. Beide sind Knechte Christi, also richte nicht einen fremden Knecht, sondern er ist ein Knecht Christi. Für beide ist das Reich Gottes nicht einfach Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Essen und Trinken, das sind doch wirklich Randthemen. Und die dürfen nicht zum Kernthema, zur alles beherrschenden Mitte werden. Das ist und bleibt das Reich Gottes, das gehört in die Mitte. Und dann kann er auch sagen, was immer wir tun, wir sollen es zur Ehre Gottes tun. Also unsere Freiheit soll letzten Endes Gott ehren und verherrlichen. Darum ist auch hier keine Freiheit zum Sündigen gegeben. Es geht nicht um moralische Lachsheit, die Vergebung missbraucht. Christliche Freiheit zur größeren Ehre Gottes und nicht damit wir dadurch unsere Interessen, Pläne und Neigungen, Vorlieben durchsetzen. Was immer du tust oder nicht tust, Gott soll geehrt werden. Und akzeptier es einfach, dass Menschen aus verschiedenen Hintergründen und Prägungen kommen und daraus verschiedene Auffassungen und Überzeugungen entwickeln und mitbringen. Nimm Menschen so an, wie Christus ihn annehmen würde. Und komm nicht in erster Linie mit ihm zusammen, um mit ihm zu zanken. Und hier eine ganz wichtige Sache. Paulus hat in all diesen Fragen nicht entschieden, wer hier Recht hat. Er sagt nur, wie man trotz bestimmter Unterschiede miteinander umgehen soll. Aber er sagt nicht, wer Recht hat. Das war in der Corona-Zeit für uns in der Gemeinde eine ganz wichtige Entdeckung auch. Wir versuchen nicht herauszukriegen, wer mit seiner Überzeugung, was immer es ist, Recht hat. Wir haben uns entschieden, nicht Recht zu haben, sondern einander lieb zu haben. Und da sind wir eigentlich gut über die Runden gekommen. Haben auch eine sehr weise Ältestenschaft gehabt, die das immer schön brav eingeordnet hat. So, und jetzt das Letzte ganz praktisch mit 5a. Ein erstes, nimm den anderen an, wie Christus ihn angenommen hat. Römer 15, Vers 7 liest man das. Der Schwächere, das ist nicht in einem allgemeinen Sinn gemeint. Es bezieht sich auf eine Empfindlichkeit oder Sensibilität in einem bestimmten Bereich. In einem anderen Bereich ist der gleiche Mensch womöglich sehr stark und auch sehr fest. Und so nimm ihn freundlich und brüderlich an, wie Christus ihn angenommen hat, und versuch nicht, ihm diesen Unsinn auszutreiben. Ein zweites darunter, richtet nicht. Das heißt also keine Position der Überlegenheit und der Rechthaberei einnehmen. Nicht, ich bin wirklich frei, aber du hast so viele Skrupel, du bist so eng. Gilt aber auch wieder beiderseitig. Die Schwächeren, Engeren dürfen ihrerseits auch keine Bannflüche aussprechen. Drittens, sei gewiss und sei überzeugt. Römer 14, Vers 5. Da spielen jetzt die persönlichen Überzeugungen eine Rolle, aber nur bei den Randthemen. Und diese Überzeugungen können sich innerhalb einer christlichen Gemeinschaft wirklich stark unterscheiden und sollten als unterschiedliche Überzeugungen anerkannt werden. Eine andere Frage ist, ob und wie wir diese Überzeugungen ausleben oder ob Rücksicht geboten ist. Und es schließt auch die Freiheit ein, bei seiner Überzeugung zu bleiben. Man muss sich nicht verbiegen. Ein viertes, Gericht ist immer nur Gottes Sache. Das kommt vor in Römer 14, in Versen 3, 4 und 10, wo alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl. Dann geht es weiter in den Versen 11 und 13. Da geht es nicht um das Gericht, bei dem unsere Ewigkeit zur Debatte steht, sondern es geht um ein Gericht, bei dem über Reife, Werk und Frucht befunden wird. Natürlich müssen, sollen, dürfen wir einen Bruder auch zurechtweisen, wenn er wirklich sündigt. Aber wir dürfen ihn auf keinen Fall verachten, nur weil er sich nicht nach unseren Überzeugungen richtet. Ihn auch nicht belächeln, auch nicht ausgrenzen. Und Rauchen und Trinken ist sicher nicht die Sünde wider den Heiligen Geist, höchstens gegen den geheiligten Hausverstand. Und es ist sicherlich nicht erlaubt, jemanden deswegen des Abfalls zu zeihen, beziehungsweise als nicht so richtig rechtgläubig einzustufen. Ein fünftes, den Schwächeren schonen und ehren. Sei dem anderen kein Anstoß und sei ihm kein Ärgernis. Römer 14, Vers 13. Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern vielmehr richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder ein Anstoß oder ein Ärgernis bereite. Ist also sicher gemeint, tu nicht Dinge, entweder die den anderen zu etwas verführen könnten, von dem er selbst nicht überzeugt ist, mit dem er nicht zurechtkommt. Nimm Rücksicht und benimm dich in seiner Gegenwart nicht so, dass es ihm Anstoß und Ärgernis ist. Und wenn du 100 Mal dann gerne einen Schweinsbraten isst, so ein Steak Jupiter oder Beef Minerva würde auch gehen, wenn es von irgendwo herkommt, wenn ein Jude dabei sitzt, ein Judenchrist, auf keinen Fall. Ich nehme Rücksicht, denn das ärgert ihn, das stört ihn, das ist etwas in seiner Nase, da kommt er nicht zurecht. Das ist auch einerseits eine Frage des Taktes dann, zum Beispiel bei Kleidung. Auch eine Frage, wie sehr mir der andere am Herzen liegt. Ich trinke ganz gern mein Bierchen, jetzt habt ihr meinen Offenbarungseid. Aber ich trinke mit Sicherheit keinen Alkohol in Gegenwart von jemandem, der an dem Punkt gefährdet ist. Ist doch völlig klar. Der andere liegt mir am Herzen und ich will ihn nicht in Gefahr bringen. Ich trinke dann nicht einmal ein alkoholfreies Bier. Denn alkoholfreies Bier, meine Überzeugung, geht gar nicht. Das ist wie Fürs waschen und die Socken dabei anhalten. Darf jeder ganz anders sehen. Ein Sechses verletzt den anderen nicht durch deine Freiheit. Römer 14, die Verse 15 und 20 haben da ein bisschen strengen Ton. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bring nicht durch deine Speise den anderen ins Verderben, den für den Christus gestorben ist. Und im Vers 20, zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Strenger Ton hier. Jesus hat den Bruder auch geliebt, ist für ihn auch gestorben und jetzt sei du ihm nicht eine Pein oder eine Plage und verdirb ihn nicht. Gemeint ist wohl die Verletzlichkeit seines Gewissens. Und wenn der andere nicht so emanzipiert ist wie du, dann lass ihn doch. Wenn du wirklich überzeugt bist, dass er unter seiner Engheit leidet, dann lass ihm Zeit, aber sei sensibel und bedränge ihn nicht. Liebe ist geduldig. Baut einander auf, ist das siebte. Hilft dem anderen reif zu werden in den Bereichen, wo es wirklich wichtig ist. Hilf ihm, einen stabilen Charakter, ein festes Herz zu entwickeln. Eine Treue zu den entscheidenden Wahrheiten und bedräng ihn nicht in Randfragen mit deinen persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten. Der Bruder ist Gottes Werk und das darf nicht angetastet werden. Du aber, achtens, handle nach deiner Überzeugung. Was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Du darfst deiner Erkenntnis folgen, so sie dem Glauben gemäß ist und deinem Gewissen. Und der Bruder soll das auch tun. Neuntens, der Starke ist der mit der größeren Freiheit, aber der Schwache ist deswegen nicht schlechter. Der Starke ist nicht der mit den festeren Überzeugungen, sondern der mit der größeren Freiheit. Schwach ist kein Werturteil hier, sondern sagt nur etwas über die Verfasstheit des anderen, seine Begrenzung, sein Unvermögen in bestimmten Dingen. Und der Starke soll seine Freiheit allerdings nicht missbrauchen, er soll die Schwachen tragen. Und zuletzt noch einmal das Beispiel Jesu, Römer 15, Vers 3. Christus hatte auch nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Psalm 69, 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, die sind auf mich gefallen. Christus hat sich nicht in die Mitte gesetzt mit seinen Gedanken. Er war frei im Blick auf Überzeugungen von Menschen und doch total gebunden an den Willen des Vaters. Jesus hat seine Freiheit auch nicht für sich selbst genutzt. Es war eine Freiheit zum Dienen und dann auch zum Leiden, siehe das Psalmzitat. Er hat seine Freiheit nicht genutzt, um sich für den einfacheren Weg zu entscheiden. Seine Freiheit, die lag darin, für andere sein Leben hinzugeben. Und das war dann so stark, dass er sich auch unter das Kreuz beugen konnte. Beispiel Jesu, also noch einmal ein zentraler Schlussakkord in dieser Sache. Freiheit zum Leiden, Freiheit, Dinge auszuhalten, Freiheit, Dinge zu ertragen, Freiheit, dass sie andere fördert und gut zurechtbringt. So dass wir eine christusähnliche Gesinnung haben, bei Starken und Schwachen. Und in dieser Form der Gemeinschaft, wo man aufeinander Rücksicht nimmt, einander schont, einander lieb hat und nicht nur Recht hat, in dieser Form der Gemeinschaft loben beide Gott, auch wenn sie in einzelnen Punkten und Bereichen ein bisschen anders ticken oder denken. Ich möchte hier beten. Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass dein Evangelium uns auch da anleiten kann, wie wir einander tragen, stützen, helfen, gut miteinander umgehen, uns nicht nerven mit unseren Vorlieben, sondern einfach sehen, für uns beide bist du gestorben auferstanden. In uns beiden wohnst du. Beiden ist der gleiche Heilige Geist gegeben. Beide möchtest du zu Wachstum, zu Reife und zum Fruchtbringen führen. Und wir wollen nicht, dass es verhindert wird durch kleinliche Zänkereien, sondern dass es gewinnt, Raum gewinnt und dieser Welt dient. Und alles aus deiner Gegenwart, aus deiner Kraft, aus deiner Liebe. Du bist da und dafür danke ich dir. Amen.
Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, denn er lädt alle zu sich ein. Kommt ihr Traurigen und Sünder, ihr Einsamen und Kranken, bei ihm dürfen wir zu Hause sein. Nochmal der Refrain. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, denn er lädt alle zu sich ein. Kommt ihr Traurigen und Sünder, ihr Einsamen und Kranken, bei ihm dürfen wir zu Hause sein. Der Erlöser will uns die Ängste nehmen, der Barmherzige macht von Lasten frei, der Tröster wird alle Wunden heilen, als Befreier macht er uns ganz neu. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, denn er lädt alle zu sich ein. Kommt ihr Traurigen und Sünder, ihr Einsamen und Kranken, bei ihm dürfen zu Hause sein. Der Allmächtige wird gerecht regieren, der Beherrschaft wird ohne Ende sein, voll Dankbarkeit wollen wir ihn loben, denn aus Liebe lädt er zu sich ein. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, denn er lädt alle zu sich ein. Kommt ihr Traurigen und Sünder, ihr Einsamen und Kranken, bei ihm dürfe ihr zu Hause sein. Aus Liebe lädt er uns alle ein, bei ihm dürfen wir zu Hause sein.
So reich beschenkt in einer Stunde an einem Sonntagnachmittag. Wir danken ganz herzlich, Herr Schneck, fürs Mitreinnehmen in diese Kapitel, Herr Schnitter für die Lieder, dem Technikteam, allen, die vorbereitet haben, ganz herzlichen Dank. Und es bleibt die schöne Aufgabe einzuladen. Dieser Bibelkurs ist ein Angebot, wo es darum geht, dass man jedes Buch der Bibel einmal kennenlernt, reinfindet, Grundlagen zum Studium findet, und die Fortsetzung findet diesen Sommer in Villingen statt, Teil 2 in der letzten Augustwoche, Teil 3 in der ersten Septemberwoche. Da geht es um die Bücher der Propheten, die großen Propheten und die kleinen Propheten. Es gibt auch dieses Infoblatt mit den genauen Daten und mit der Möglichkeit, sich noch anzumelden. Dann bleibt die Einladung für nächsten Sonntag, die Bibelstunde mit Schwester Anne-Rose, und gleich noch eine schöne Einladung zur Atempause Ende September. Sie haben Herrn Schnitter singen gehört, Seine Frau ist auch da, Rahel, herzlich willkommen. Und wer etwas von der spannenden Lebensreise von Herrn Schnitter und seiner Familie miterleben will, ist herzlich willkommen am letzten Sonntag im September zur Atempause, abends ab 18.30 Uhr. Und vorher schon hält er eine Bibelstunde am Sonntag, den 8. September. Da gibt es noch mehr zu hören und zu singen. 8. September, 29. September, herzlich willkommen. Und jetzt Gott befohlen, eine behütete Woche. Und wir beten, dass Jesus Sie und uns miteinander segnet. Herr, segne uns, behüte unsere Seelen, behüte unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.